SWR 2 Tandem. Am Mikrofon ist Bernd Lechler und unser Studiogast ist heute Dr. Wolf Bündig, Arzt und Psychotherapeut, der Anfang der 70er Jahre in Bayern das ZIST gegründet hat, ein Seminarzentrum zur persönlichen und inzwischen auch beruflichen Fortbildung mit dem Ziel der Entfaltung menschlichen Potenzials zu erfülltem Menschsein. Willkommen, Dr. Bündig.
Guten Tag, Herr Lechler.
Ich fand auf der ZIST-Website einen Satz von Ihnen, der sich liest wie so ein flapsiger Spruch, aber der bestimmt einen ernsten Hintergrund hat, nämlich, es tut gut, sich ab und zu in der Gegenwart aufzuhalten. Was bedeutet das?
Leben findet in der Gegenwart statt. Es ist die einzige Zeit, in der wir leben. Alles andere, Vergangenheit und Zukunft, sind Erinnerung und Vorstellung. Und die ist meist erheblich beschränkt durch die Art und Weise, wie wir uns in den ersten zwei Lebensjahren entwickelt haben. Wir denken nach, aber nachdenken immer nur, was wir schon vorgedacht haben. Und entdecken, etwas Neues entdecken, was uns vielleicht eine neue Richtung gibt, sollten wir nicht 100% zufrieden sein mit unserem Leben. Das passiert in der Gegenwart.
Und was für Erkenntnisse Sie für diese Prozesse in jahrzehntelanger therapeutischer Arbeit gewonnen haben und was man bei Ihnen lernen kann über Selbsterfahrung und Entfaltung und auch welche Rolle das zum Beispiel in der Krebsprävention und Therapie spielen kann, darüber sprechen wir in SWR 2 Tandem mit Wolf Bündig. Nach neuen Zahlen, die kürzlich rauskamen, der Weltgesundheitsorganisation WHO, erkrankt heute jeder und jede zweite irgendwann an Krebs. Und dann heißt es, Prävention ist wichtig, nicht rauchen, Sport treiben, richtige Ernährung. Da geht es also vor allem um den Körper. Würden Sie sagen, Dr. Bültig, da sollte die Seele stärker einbezogen werden?
Ja, für mich ist Krebs und war schon immer in der Medizingeschichte eine psychosomatische Erkrankung. Das bedeutet nicht, dass die Seele krank macht, sondern dass seelische Faktoren und die Art und Weise, wie wir trainiert und dressiert werden, an uns selber vorbeizuleben, dass es ein wesentlicher mitbestimmender Faktor ist beim Krebsgeschehen. Und dass die Entfaltung von Autonomie, also ein Leben auf eigene Art, Gesundheit fördert.
Das heißt, bei Ihrer vielen Arbeit mit Krebspatienten, um welche seelischen und psychischen Themen ging es da dann vor allem, wenn man das sagen kann?
Ich glaube, dass die Normopathie, das heißt die Psychodynamik, in der wir nach den Normen anderer Leute, angefangen mit den Eltern und dann der Gesellschaft leben und nicht nach unserem eigenen inneren Auftrag, dessen, was wir an Potenzial in Eigenart zu entfalten haben, dass das krank macht. Weil der Entwicklungsdrang, der Trieb zur Entfaltung von Eigenart ungebrochen bleibt, egal wie sehr man sich anpasst. Und das ist schon seit Freud bekannt, dass wir dann Impulse zu neuen Denkweisen und Verhaltensweisen abwehren, auf vielfältige Weise. Und dieses Abwehren kostet unglaublich viel Lebenskraft, die dann in der Abwehrkraft von Krankheit fehlt.
Es gibt ja diese Frage, die sich verzweifelte Patienten dann oft stellen, warum ich? Also warum muss es ausgerechnet mich erwischen? Und Sie sagen nun, man darf sich diese Frage ganz ernsthaft stellen. Ja, warum ich? Aber kann man da tatsächlich eine Antwort drauf finden?
Ja, das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum die Schulmedizin die Mitbeteiligung seelischer Faktoren so ablehnt. Erstens müssen sie sich selber die Art und Weise anschauen, ob sie ihr Leben leben oder an ihrem Leben vorbeileben. Und zweitens ist es sehr schwierig, Patienten, die schnell Schuldgefühle kriegen, klarzumachen, dass sie an der Art und Weise, wie sie leben, nicht schuld sind, weil wir es ja so gelernt haben, dass wir aber Verantwortung übernehmen können, zu lernen, unsere Unzufriedenheit und unsere Lust auf Veränderung zu spüren, wahrzunehmen, dem, was wir an Unruhe als Erregung wahrnehmen und empfinden mit unseren Sinnen, dass wir dem eine ganz persönliche Bedeutung geben. Das nennt man Fühlen. Das heißt, was anderes als Gefühle haben. Die Gefühle, die wir haben, die haben meistens uns. Die sind teils des Repertoires, wie wir dressiert worden sind und sind meistens Gedanken. Ich habe das Gefühl, dass du mich nicht magst und so weiter. Das sind ja Gedanken, sind keine Gefühle. Das Fühlen ist die Fähigkeit, etwas, was wir mit Sinnen empfinden, persönlich zu deuten, sodass wir wissen, will ich darauf zugehen, will ich davon weggehen oder will ich dagegen gehen. Also wie ich meine gesunde Aggression einsetze.
Können Sie vielleicht ein ganz kleines Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel nennen, wo Sie sich mit jemand auf die Suche nach so Umständen gemacht haben, die den Krebs begünstigt haben könnten in der Biografie und was für Antworten man da findet?
Eine generelle sehr häufig. Wenn jemand einzeln zu mir kommt und ich frage, was wollen Sie denn bei mir? Dann sagen die, die wollen nicht sterben. Und habe ich gesagt, was kann ich denn dafür tun? Weil ich bin kein Heilemacher, sondern ich bin ein Fachmann für Lebensweise. Und wenn Sie zu mir kommen, dann scheinen Sie irgendwie zu ahnen, dass die Art und Weise, wie Sie leben, dass die mit an der Krankheit beteiligt ist. Das hat mir meine erste Krebspatientin so nahe gebracht. Wollen Sie das hören?
Gerne.
Die hatte einen Rückfall von einem Schilddrüsenkrebs. Der war ihr beim ersten Erkrankung lokal rausoperiert worden. Und nach einem Jahr hatte sie ein Rezidiv an der gleichen Stelle. Und die empfohlene Therapie war die Entfernung des halben Halses. Da sie aber beim Fernsehen beschäftigt war, konnte sie nicht riskieren, ihre Stimme zu verlieren. Und sie wollte auch nicht entstellt sein. Also hat sie die Therapie verweigert, hat sich das Rezidiv nochmal rausschneiden lassen und hatte eine Prognose von 2 Jahren. Und als sie zu mir kam, habe ich auch wieder gesagt, was kann ich denn tun für sie? Sagt sie, ja, ich will in den 2 Jahren herausfinden, was ich für eine Person bin, dass ich sowas in mir wachsen lasse. Für mich war das der Hammer als ein Schulmediziner. Ich hatte das früher dann zwar schon mal von Wilhelm Reich gehört, aber auch wieder vergessen. Und dann nach einem Jahr oder 2 in der Therapie, ich habe damals sehr viel mit dem Körper gearbeitet, stand sie vibrierend im Raum und schaute mich plötzlich an und sagte, Wolf, ich habe keinen Krebs mehr. Dann habe ich gesagt, was meinst du denn damit? Den haben sie dir doch vor 2 Jahren rausgeschnitten. Da sagt sie, ja, na, das war nicht der Krebs, das war der Tumor. Und deutete damit an, dass für sie der Tumor das ein Symptom war. Und ich fragte sie, was ist denn dann der Krebs? Und dann sagte sie, Krebs ist, wie ich lebe. Und als ich mal mit einer anderen Frau, einer Älteren, in der Gruppe am Krankheitsgewinn gearbeitet habe, da frage ich, was hat sich denn positiv verändert mit der Diagnose? Dann klopfte sie auf den Teppich und sagte, die Krankheit war mein Wecker. Wie ich das denn verstehen dürfe? Ja, sagt sie, ich habe immer versucht, alles richtig und anderen recht zu machen. Ich habe meinem Mann die Hemden gebügelt und meinen Söhnen die Schuhe geputzt und ich selber kam nicht vor. Ich habe keine Ahnung, worum es in meinem Leben ging. Und das höre ich sehr oft. Dass Menschen, manche sagen sogar, ich bin dankbar für die Krankheit, wenn ohne die wäre ich nie weit aufgewacht, hätte weiter in meinem Hamsterrad getrampelt und so weiter.
Das heißt, ist dann der Wunsch, die Krankheit auf diesem Wege zu heilen?
Es gibt Leute, die gehen so weit, die sagen, sterben werde ich sowieso, wann ist nicht so wichtig, aber wie ich bis dahin lebe, da möchte ich was herausfinden, was mein eigenes persönliches Leben ist, wo ich nicht nur nach der Pfeife anderer tanze, die Erwartungen anderer erfülle und so weiter. Ich möchte am Schluss wissen, wer hier gegangen ist, wer gelebt hat, wenn er stirbt.
Nun haben Sie selber auch eine Krebserkrankung hinter sich.
Ja.
Und standen vor denselben Fragen.
Ja.
Wie haben Sie das erlebt?
Ah, das ist eine gute Frage. Ich habe mich sehr gewundert. Nun kann ich ja nicht so sagen, dass ich ein besonders angepasstes Leben gelebt hätte. Ich weiß es nicht. Es kann gut sein, dass ich nie den Verlust meines Vaters verarbeitet habe. Dass ich merke heute, dass ich überhaupt erst reif werde dafür, um ihn wirklich zu trauern, ihn zu vermissen, ihm nicht zeigen zu können, was ich mit dem Leben, was ich durch ihn habe, gemacht habe und so weiter. Das kann sicher eine Rolle spielen.
Das heißt aber auch, man kommt sich nicht immer auf die Schliche. Also man kann ein sehr bewusstes Leben und ein in unserem Sinne jetzt gesundes Leben führen und ist aber nicht davor gefeit vor diesen blinden Flecken.
Nein, überhaupt nicht. Also für mich ist der größte Satz der Psychologie einer von C.G. Jung, der sagte, das Verflixte am Unbewussten ist, dass es wirklich unbewusst ist. Und wir tun viele Dinge unbewusst, die letztlich noch uns am Leben hindern, uns bremsen und so weiter.
Und ist es dann nicht ein Problem, dass dann plötzlich diese Frage im Raum steht, dann bin ich ja doch selber schuld, hätte ich mal früher aufgepasst?
Also die Lust, an irgendwas schuld zu sein, die habe ich allmählich abgelegt. Ich war natürlich früher eigentlich an allem schuld, so großmächtig war ich, aber das hat sich allmählich etwas gemildert. Und wenn ich heute Bockmist baue, dann kann ich manchmal grinsend sagen, ehrlich erworben. Ja, also wir sind wirklich durch und durch strukturiert und leben unsere Strukturen, die wir in den frühen Jahren entwickelt haben, um mit den ersten Jahren fertig zu werden. Es ist dann auch nicht so wichtig. Ich bin also, was Psyche angeht, nicht unbedingt archäologisch interessiert, um zu studieren, was ist alles schiefgelaufen, sondern wie behindere ich mich, das zu tun, was von mir getan werden will. Das ist meine neue Definition von Freiheit. Frei sein heißt tun, was mich will. Und inzwischen merke ich, es will von mir noch mein Buch geschrieben werden. Und das würde ich gerne noch tun, bevor ich gehe. Und das ist übrigens, was einer der ersten Psycho-Onkologen herausgefunden hat, Carl Simonton. Das war ein Strahlenarzt, der Krebskranke bestrahlte und sich wunderte, dass manche bei seiner Bestrahlung gediehen und andere hinwelkten, als hätte er nichts getan. Und er hat die Menschen gefragt, wie sie sich das erklären, dass sie so gut ansprechen auf die Behandlung. Und die hatten alle noch was vor im Leben.
Das klingt jetzt schon fast wie ein Schlusswort, das mit dem Buch, aber wir reden weiter nach der nächsten Musik.
Okay.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes.
Sie hören SWR 2 Tandem heute mit dem Arzt und Psychotherapeuten Wolf Bündig, Gründer und seit bald 50 Jahren Leiter eines Instituts in Bayern, in Penzberg, das auf Basis der sogenannten humanistischen Psychologie unter anderem Workshops zur Persönlichkeitsentfaltung und auch Fortbildung für Therapeuten anbietet. Nicht, dass das so wichtig wäre, Herr Bündig, aber man fragt sich dann doch, Zist, was bedeutet der Name?
Das ist der Flurname, wo wir gesiedelt haben.
Ah.
Und damals kamen unsere Freunde raus, um uns zuzuschauen, wie wir da aufbauen. Und die fuhren alle nach Zist raus. Und dann habe ich also nach einer gut durchkifften Nacht mir überlegt, wofür ist das denn das Akronym? Und bin auf Zentrum für Individual- und Sozialtherapie gekommen.
Ah, es lässt sich dann doch eine Übersetzung oder ein Akronym draus bauen.
Genau, ja, aber ursprünglich ist es der Ort Zist, benannt nach einem Zistel, das war ein Bauer im 13. Jahrhundert, der im Kloster Benigdeuern seinen Zehnten ablieferte. Und das Lustige ist, dass Zistel die Kurzform im Bayerischen ist für Narzissus. Und damit also wegweisend auch für uns ist, weil wir arbeiten ja vor allem am Narzissmus, an der Idee, wir wären jemand Definiertes, ja, der einen Spiegel braucht, um sich selber zu erkennen.
Und worum ging es Ihnen, als Sie 500 Jahre später mit Ihrer Frau das Institut gegründet haben?
Wir hatten vieles Gutes erfahren aus dem Bereich der humanistischen Psychologie und wollten das weitergeben. Und zunächst wollten wir auf dem Land leben und haben da diesen im Rohbau belassenen Aussiedlerhof gefunden und den dann ausgebaut. Und irgendwann haben wir gesehen, dass die Scheune eigentlich einen schönen Gruppenraum abgäbe. Und haben wir so in den ersten 3 Jahren dann dieses Seminarzentrum aufgebaut. Und 1973 auf 8 hektografierten Seiten das erste Programm veröffentlicht. Und dann ist das gewachsen und gewachsen und gewachsen und inzwischen sehr ein mittelständisches Wirtschaftsunternehmen geworden. Ganz brav, nicht mehr kommunal und staatlich anerkannte Ausbildung für Psychotherapie und so weiter.
Kann man das in 2 Sätzen erklären, was humanistische Psychologie ist? Nur damit wir ungefähr eine Richtung haben.
Ja, sie ist potenzialorientiert. Es geht also nicht darum, in der Hauptsache zu erklären, wie wir geworden sind. Und es geht auch nicht darum, uns anzupassen wie Laborratten an ein richtiges Verhalten, sondern es geht darum, herauszufinden, wo diese Seele hin will. Wir kommen alle mit einer Fülle an Potenzial auf die Welt zum vollen Menschsein. Und wir werden in eine Welt geboren, die Vorstellungen hat davon, was für Kinder richtig ist. Und dieses eigene, unbewusste Wissen um das, was für uns stimmt, ist nicht deckungsgleich mit dem, was die Welt glaubt, was für uns richtig ist. Und an dieser Diskrepanz leiden wir ein Leben lang. Als Babys brüllen wir, wenn wir was kriegen, was nicht stimmt, oder etwas, was nicht kriegen, was stimmen würde. Und wir giggeln vergnügt, wenn wir kriegen, was stimmt. Daran kann man sehen, dass wir wissen, was für uns stimmt. Und später tut sich das differenzierter dar, zum Beispiel durch Burnout oder Depressionen und so weiter. Weil um die Angepasstheit aufrechtzuerhalten, muss man ja den Antrieb zur Entfaltung von Eigenart immer wieder wegdrücken. Und wegdrücken heißt auf Deutsch deprimieren. Und diese Depression unserer Eigenart, die vollziehen wir mit Muskelkraft. Ja, wir reißen uns zusammen und wir halten uns fest und wir halten uns oben und wir halten uns zurück und wir halten alles drin und halten uns raus und halten das Leben aus, statt mit Leidenschaft und Hingabe zu leben. Und diese Entfaltung eines eigenartigen Lebens, das ist das Kernanliegen der humanistischen Psychologie. Und das ist eine Lebensform, das ist eine Menschenkunde, das ist keine Therapieform.
Wir kommen noch auf Beispiele zu sprechen in dieser Sendung. Ich würde gern aber beim Zist noch ein bisschen bleiben. Diese Auseinandersetzung mit sich selber und mit der Psyche, die war ja wohl Anfang der 70er Jahre, also einerseits unter den Linken, den 68ern schon Mode, so Selbsterfahrungsgruppen. Andererseits gab es viele Vorurteile, weil Selbsterfahrung war ja unpolitisch. Ja. Das heißt, sie wurden von denen abgelehnt, denen sie sich eigentlich zugehörig gefühlt haben. Wie gingen sie damit um?
Wie ging ich damit um? Ich habe meine Arbeit gemacht mit denen, die trotzdem kamen. Und zum Beispiel habe ich mit einer der bekannteren bayerischen Kommunen 1-2 Jahre gearbeitet. Ich habe mit einer Radikalen von den Roten Zellen gearbeitet, einzeln. Die musste jede Therapiestunde vor einem Tribunal verteidigen. Und ich sehe diese Arbeit als politisch an.
Was ist das Politische an Selbsterfahrung?
Die Entfaltung von Querdenkern. Von Leuten, die lieber ihre Wahrheit leben, als angepasst sich auszubrennen.
Sagen Sie uns, wenn man das auffächert dann, das Thema, vielleicht ein paar Themen der Workshops und der Seminare, die Sie anbieten im Zist.
Sucht, der vergebliche Versuch, ein wesentliches Bedürfnis mit Ersatz zu stillen. Oder jetzt habe ich gerade vorgestern einen Workshop aufgehört, der hieß »Sich sein lassen«. Ich mache das jedes Jahr zur Faschingszeit, wo das Thema ist, wir verkleiden uns ein ganzes Jahr und tun so, als wären wir jemand anders, als wir sind. Und im Fasching erlauben wir uns dann in der Maskerade so sein zu lassen, wie wir eigentlich sind.
Nun ist ja, würde ich denken, das Bewusstsein für solche Zusammenhänge heute schon viel ausgeprägter als, also in der Breite der Gesellschaft, als noch vor 50, 40, 30 Jahren. Kommen heute andere Leute zu Ihnen mit anderen Ideen, also als Kunden?
Ja, wir haben angefangen, sicher ein Drittel der Klientel waren Linke, die ihr Scheitern verstehen wollten, warum sie die Massen nicht bewegen konnten und sind irgendwann draufgekommen, dass sie selber unfrei niemanden befreien konnten. Sie nannten das den subjektiven Faktor. Und da waren namhafte Linke dabei, die auch veröffentlicht haben und so weiter. Ich darf natürlich keine Namen nennen, aber das war sehr spannend, mit denen zu arbeiten.
Und heute?
Heute kommen Leute, die leiden, bis sie es leid sind, und wenn sie es leid sind, dann an irgendetwas scheitern. Da gibt es ein wunderbares Büchlein von Byung-Chul Han, einem Professor aus Berlin, ein Koreaner ursprünglich. Das heißt Die Agonie des Eros. Und er sagt, wir brauchen keine Despoten mehr, die uns ausbeuten. Wir machen das selber. Und zwar in dem Wahn, dass wir immer alles können müssen. Und da gerinnt dann die Selbstverwirklichung, also die Entfaltung des eigenen Potenzials, zur Selbstoptimierung. Immer besser, immer höher und so weiter. Und über die Blickrichtung auf die Messlatte verlieren wir die Fähigkeit, uns zu interessieren für den und das andere. Es geht nicht ums Bessermachen wollen, sondern es geht um gesünder Leben. Es geht darum, Zufriedenheit zu entwickeln und nicht nur Erfolg zu messen. Und Zufriedenheit erkennt man am Frieden, nicht am Erfolg.
I put a spell on you. Because you're mine.
You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying.
SWR 2 Tandem mit Dr. Wolf Bündig, Arzt und Psychotherapeut und Leiter des von ihm gegründeten ZIST-Instituts in Penzberg, das neben der Ausbildung von Therapeuten Seminare zur Selbsterfahrung und zu persönlichem Wachstum und Spiritualität und Gesundheitsvorsorge anbietet. Herr Bündig, auf der Website liest man als Motto oder zentralen Begriff, wovon wir auch schon sprachen, menschliches Potenzial entfalten. Vielleicht können wir das noch ein bisschen definieren, weil man denkt dann einerseits so an dieses, ja, du kannst alles werden, aber man kann ja immer doch nicht alles werden im Leben. Und oder man denkt an unentdeckte kreative Gaben, dass man anfängt endlich zu malen oder sein Buch zu schreiben oder in den Chor geht. Aber Sie meinen was anderes. Oder das auch.
Ich meine das auch. Mozarts Potenzial war, Mozarts Musik zu schreiben. Niemand anders hätte die schreiben können. Und die Navajo, das ist ein Stamm im Südwesten der USA, die sagen, wen die Götter lieben, dem schenken sie ein Lied. Also wir haben alle, jeder irgendein Lied zu singen. Und ob das ist, irgendwelche Kinder aufzuziehen oder ein Buch zu schreiben oder einen Schrebergarten anzulegen oder irgendeine Gabe, die von uns getan sein will. Wie ich schon sagte, frei sein heißt für mich, tun, was mich will. Und wir kommen alle mit so einem Potenzial auf die Welt. Das ist sehr viel vielfältiger, als wir es entfalten können in der Regel im Leben. Und das ist eingeboren. Und das wird an einem Vorbild als wertvoll erkannt und dann als Bedürfnis, Notwendigkeit und Auftrag erlebt und in Abhängigkeit von Ressourcen durch Übung im Alltag verwirklicht. Also so wie ich 14, 15 war, da war ich schon Bauer und Physiker und Prediger. Und dann starb dem Arzt im Dorf die Frau und der war von der Rolle und hatte von meiner Mutter gehört, dass ich leidlich Geige und Schach spiele und hat mich eingeladen, mit ihm Abende zu verbringen. Und da habe ich einen wunderbaren Arzt kennengelernt, der mein Vorbild wurde. Ich habe das da als wertvoll erkannt und habe dann meine Hausaufgaben gemacht, habe Abitur gemacht und studiert. Und dann habe ich diesen Beruf entwickelt. Und dann habe ich in der Auseinandersetzung mit der humanistischen Psychologie und all diesen schönen Therapiemethoden wunderbare Lehrer kennengelernt und dann eines Tages von innen den Satz gehört, du bist kein Arzt mehr, du bist ein Lehrer. Mein Hauptanliegen war nicht mehr, Menschen vom Leiden zu befreien, sondern ihnen zu helfen, herauszufinden, wie sie sich selber im Weg stehen und sich befreien können dazu, das Leben, wofür sie auf die Welt gekommen sind, zu leben.
Das heißt, Ihnen fiel es ganz leicht in dem Moment oder Sie haben diese Stimme, diese Zeichen deutlich wahrgenommen?
Ja, das war auch eine verfügbare Ressource. Mein Onkel, der älteste Bruder meiner Mutter, bekräftigte mich, dass Träume und Eingebungen, dass das wertvolle Erfahrungen sind und man die überprüfen solle. Das hat nicht jeder.
Und dann muss man es ja immer noch machen, wenn man es erkannt hat. Also Sie haben auch das Bild mal gebraucht von einem Schmetterling, der sich so verpuppt hat und dann sich entpuppt in dieser Hülle und dann den Deckel nicht aufkriegt.
Richtig.
Was ist der Deckel? Also der woran liegt zum Beispiel?
Der Deckel ist die normale Depression.
Die normale?
Ja, die nicht klinisch unauffällige Depression, die dann irgendwann bei Leuten, die das zu weit treiben, ins Burnout führt.
Was sind das für Sperren oder für Grenzen, die man sich auferlegt? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, man...
Zum Beispiel ärztliche Gewalt bei der Geburt. Zu früh abnabeln macht als erste Lebenserfahrung draußen einen Erstickungsanfall. Und da vergeht einem das Atmen und dann wird man an den Füßen aufgehängt, damit der Schleim gut abläuft. Das ist mechanisch richtig gedacht. Und wenn man dann immer noch nicht atmen will und blau wird, dann wird man auf den Rücken geschlagen. Und dann kam Dozent Schreber, wissenschaftlich begründet, wollte er sich um die Entfaltung der Tüchtigkeit der deutschen Jugend bemühen und wies also Mütter an, sie sollten uns nicht verwöhnen und wir sollten rechtzeitig Pünktlichkeit lernen und nicht auf die Idee kommen, sowas wie einen freien Willen zu entwickeln. Also wurden wir nach der Uhr gefüttert und nicht dann, wenn wir Hunger hatten.
Aber ist es heute immer noch so?
Nein, es nimmt ab. Aber das Buch seiner glühendsten Verehrerin, Dr. Med. Johanna Haarer, die zusätzlich predigte, man solle früh sauber sein und man solle beim Wickeln den Ausdruck äußersten Ekels aufsetzen, um die Kinder zu motivieren, ihr das nicht anzutun, Windeln waschen zu müssen. Deswegen.
Aber das ist doch heute wirklich nicht mehr so. Also das kenne ich ganz anders jetzt aus meiner Erfahrungswelt.
Heute ist was anderes voll wirksam, das nannte Freud schon die Parentifizierung. wo die Kinder sich zu den Eltern der Eltern machen. Mhm. Die sehen das Elend ihrer Eltern, die sehen das Unglück, die hören die Streitigkeiten und tun alles, damit sie glücklich sind. Vor allem schreiben sie mehrheitlich gute Noten. Wenn Eltern nichts haben, worauf sie selber stolz sein können, dann müssen die Kinder gute Noten schreiben. Die Eltern glauben natürlich, sie tun das den Kindern zuliebe, dass aus denen was wird. Aber wenn ich dauernd gesagt kriege, aus dir soll was werden, dann ist die Botschaft, du bist nichts. Ja, und wenn ich als Baby schreie und es kommt keiner, dann ist die Botschaft, schreien bringt nichts, es kommt ja doch keiner. Und das macht alles tiefe Erfahrungen in der frühen Kindheit. Später heißt es dann, mach dich nicht so wichtig. Und dann lernen wir, dass wir nicht beachtungswert sind. Und alle möglichen Botschaften aus der Umgebung, sei nicht so laut, sei nicht so vorlaut, sei nicht so vital, dann sind wir zu viel und sei nicht so sexy und dann lernen wir uns nicht hinzugeben, sondern Sachen richtig zu machen. Also das ist alles sehr früh erworben.
Aber mit welchem konkreten Problem kommen die Menschen zu Ihnen? Also die sagen ja nicht, ich bin bei der Geburt auf den Hintern gehauen worden oder auf den Rücken, sondern die sagen, ich kriege das und das nicht hin. Was?
Ja, genau. Schlafstörungen, Depressionen, Versagen im Beruf, Burnout, Arbeitsschwierigkeiten, Eheschwierigkeiten, alle möglichen Beziehungsschwierigkeiten, sexuelle Schwierigkeiten und so weiter.
Wo setzen Sie an, um das Potenzial zu finden?
Letztlich ist die Hauptsache, dass die Menschen fühlen lernen. Also
wie macht man das? Wie zeigt man ihnen das?
Man hält sie radikal in der Gegenwart und frustriert alle Ausweichmanöver in den Konjunktiv, also ins Möchte, Hätte. In Bayern nennt man das die Hätti-Wari-Dadi-Krankheit. Hätte ich, wäre ich, dann täte ich. Ja? Und wenn wir in der Gegenwart lernen zu fühlen, dann kommt das alles von selber, da braucht man nicht wühlen.
Und Sie sagen, das Ziel eines Aufenthalts in Ihrem Institut sei, dass man hinterher weiß, wen man meint, wenn man ich sagt. Das heißt,
das ist eine gute Formulierung.
Die ist von Ihnen.
Ja, so, ja, okay.
Also, das heißt, ja. Wir wissen das meistens nicht.
Ja, wir identifizieren uns mit Selbstbildern, die wir in der frühen Zeit entwickelt haben. Ich bin der Dümmste, ich bin der Schönste, ich bin der Klügste. Ein Mann, der mich nimmt, sich für mich interessiert, der muss eine Meise haben, der kommt nicht in Frage. Ein Club, der mich nimmt, sagen die Männer, der ist unter meiner Würde und so weiter. Also Selbstbilder, die wir verteidigen mit Klauen und mit Zähnen. Das ist eine große Entdeckung von Freud gewesen, dass wir Widerstand leisten gegen Verbesserung. Weil, wie Kundera schreibt in dem Buchtitel, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Die Leichtigkeit des Seins ist unerträglich.
Wolf Bündig ist zu Gast in SWR 2 Tandem. Wir sprachen schon über sein therapeutisches Institut ZIST, über Selbsterfahrung, Persönlichkeitsentfaltung und übers Fühlen. Das war Ihnen ganz wichtig, dieses Wort, auch wirklich für unser Alltagsleben als Kompetenz, Herr Bündig.
Ja, ich dachte gerade an eine Begebenheit in der Gruppe. Es hatte eine daran gearbeitet, wie es für sie ist, gehalten zu sein in einer Beziehung, nachdem sie ein Leben lang sich als ungehalten erlebt hat, im doppelten Wortsinn. Also sie ist zu schnell ausgeflippt und. Und davon war eine andere sehr bewegt in dem Feedback dazu und hinterher. Und sie sagte, sie wüsste gar nicht, was das ist, gehalten zu sein. Sie hätte überhaupt keinen Bezug dazu. Und ich habe sie gefragt, wie das denn ist, und dann wurde deutlich, dass sie eigentlich furchtbar traurig ist drüber. Dann habe ich sie eingeladen, bei der Traurigkeit dabei zu bleiben. Die hat sich weiter entfaltet, schließlich nach Vorbehalten, dass man in der Gruppe doch nicht weinen darf, hat sie also wirklich tief drum trauern können, um dieses Nicht-Gehalten-Sein. Und hat dann angefangen, sich in der Gruppe, deren Urteil sie vorher gefürchtet hatte, umzuschauen und hat gesehen, wie die alle mit Anteilnahme und Aufmerksamkeit sie unterstützt haben und hat dann allmählich aufgehört zu weinen und dann war lange Stille und dann sagte sie, ich glaube, das ist Gehaltensein. Und dann habe ich sie gefragt, woher weißt du das, wenn du das nie erlebt hast, was Gehaltensein ist? Was lässt dich das jetzt so benennen, was du jetzt gerade erlebst? Dann hat sie wieder lange sich besonnen, nicht nachgedacht, sondern sich besonnen und hat dann gesagt, ein Urwissen. Und hat dadurch ausgedrückt, dass sie glaubt, dass sie schon immer gewusst hat, was Gehaltensein ist, aber es eben ein Leben lang vermisst hat. Und darin, dass sie aufgefangen war in dieser Gruppe, in der Aufmerksamkeit der anderen, es wieder erkannt hat. was eine Überzeugung von mir widerspiegelt. Ich glaube, wir wissen alles, aber wir müssen es kennenlernen in der Begegnung mit anderen, um zu wissen, dass wir es wissen.
Das heißt, die Gruppe ist wirklich essentiell für die Arbeit.
Ja, oder ein guter Therapeut, der dem anderen nicht helfen will, sondern in Resonanz mit ihm mitgeht und weiterfragt.
Das, was diese Frau in dieser Session erlebt hat mit der Gruppe und mit Ihnen, kann sie das mitnehmen? Wird ihr das bleiben? Nein, wird das ihr Leben ändern?
Eine Form der Abwehr ist, ja, hier in der Gruppe geht das ja, aber draußen nicht. Darauf habe ich eine Standardantwort. Ich muss dir eine furchtbare Nachricht überbringen. Die laufen draußen alle frei rum und viele wie sie. Nur neigen wir dazu, uns die schmerzlichen Erfahrungen bestätigen zu lassen, weil ja unsere Überzeugungen, die wir aus unserer frühen Zeit mitbringen, nicht unsere Wahrheit sind, sondern nur die Wahrscheinlichkeit. Die Wahrheit ist, es ist auch anderes möglich als das, was wir aus früher Erfahrung für wahrscheinlich halten.
Sie meinen, man sollte sich nicht von der vielleicht geringen Wahrscheinlichkeit einschüchtern lassen?
Nein, ich meine nie, dass man irgendwas sollte, sondern ich meine immer, probier mal aus. Probier mal aus, dabei zu bleiben. Oder wenn du glaubst, dass die Gruppe dagegen ist, dass du hier weinst, schau dich doch mal um. Das kann man nämlich nur sagen. Die Wahrscheinlichkeit kann man nur aufrechterhalten, wenn man nicht hinguckt. Solange man nicht andere Erfahrungen macht, gibt's nichts anderes. Ich bin immer in die Ecke gestellt worden. Also wenn ich was Eigenartiges mache, werde ich wieder in die Ecke gestellt. Wir brauchen, um über das Vertraute hinauszuwachsen, neue Erfahrungen. Da aber das Elend vertraut ist, fühlt es sich sicherer an, als das Risiko, mal was Neues zu probieren. Wenn wir was Neues probieren, könnte es ja wieder so wehtun wie damals. Wenn wir es aber nicht riskieren, geben wir uns null Chance, was Neues zu erleben, während wenn wir es probieren, es kann aber auch sein, dass es wieder wehtut, aber es wird nicht mehr so wehtun wie mit 1, 2, 3, denn wir haben inzwischen 20, 30, 40, 50 Jahre Lebenserfahrung. Mathe. Psychomathe.
Bei dieser ganzen Auseinandersetzung mit all dem über Jahrzehnten, was würden Sie denn sagen, wie oder wie Sie das vor allem geprägt hat und verändert hat?
Ich habe sehr viel mehr Humor entwickelt. Ich war ein ärgerlicher Rechthaber früher und bin ein bisschen lustiger geworden. Und wie hat es mich geprägt? Ich bin gelassener. Ich kann mir selber mehr nachsehen, indem ich sage, ehrlich erworben. Was nicht heißt, dass ich so weitermachen will wie bisher, wenn ich jemand wehtue oder so. Aber ich renne nicht tagelang rum mit Schuldgefühlen. Weil in dem Schuldgefühlen sehr häufig wiederum ein scheinbarer Gewinn steckt, nämlich die Illusion, ich hätte es anders machen können. Es gibt eine Dynamik, die heißt, lieber schuld als hilflos oder lieber schuld als ohnmächtig. Ich rede mir lieber die Schuld ein, dass ich schuld bin, dass meine Mutter bei der Geburt gestorben ist, statt zuzugeben, wie sehr ich sie vermisse. Und da bin ich gelassener geworden.
Und ich meine, Sie sind 82. Wie hat diese Auseinandersetzung mit der Entfaltung von Potenzialen und auch bei Ihnen selbst im Umgang mit dem Alter geholfen und der kürzer werdenden Lebenszeit und mit dem Thema Tod?
Ich akzeptiere, dass das sehr traurig ist. Ich kriege immer mehr Lust auf Leben, ich traue mich immer mehr und finde es sehr traurig, dass das jetzt bald zu Ende ist. Aber bis es zu Ende ist, möchte ich eigentlich lernen, es zu leben bis zum Anschlag.
Was sind das für Dinge, an die Sie denken, wenn Sie jetzt sagen, bis zum Anschlag?
Mein Buch schreiben, die Wahrheit sagen, mich vor Auseinandersetzungen nicht drücken, als Chef nicht immer drum bemüht zu sein, gemocht zu werden. Da muss man manchmal Sachen sagen, die nicht so populär sind. Wenn Schlafen dran ist, schlafen und nicht dauernd rumhirnen, was ich noch alles nicht gemacht habe.
Ich nehme noch ein anderes Wort, das ich in einem Aufsatz von Ihnen gelesen habe, das mir sehr gut gefallen hat, dass Sie die Menschen dazu auffordern wollen, beherzt zu leben.
Ja.
Was ist das, beherzt?
Das ist die deutschere Version von Spiritualität. Spirit ist die Herzenskraft.
Haben Sie ein Beispiel, wie ich was also so und statt anders machen sollte? Beherzter?
Sie?
Nein, nicht ich überhaupt.
Nein, ich habe nie ein Beispiel dafür, was andere anders machen sollten. Ich habe immer ein Beispiel, ich ermutige andere immer, sich zu trauen, zu fühlen, was sie gerade fühlen und auszusprechen, was sie gerade denken. Sich sein zu lassen im Augenblick.
Ich habe das Gefühl, das fällt vielen gerade auch in der aktuellen Weltlage nicht so leicht mit Klimakatastrophe und Rechtsruck und gesellschaftlichem Aufruhr und Demokratie in Gefahr und so. Haben Sie einen Tipp, wie man sich aus Ihrer Lehre heraus dem gesund nähert?
Sich überhaupt erlauben wahrzunehmen, wie das ganze System, in dem die Weltbevölkerung für die Vermehrung des Kapitals von Leuten, die nicht wissen, wie man Geld ausgibt, weil sie nicht nie genießen gelernt haben, sondern immer nur sich messen an dem, was sie haben und nicht an dem, was sie sind, dass wir alles mitmachen. Bin kürzlich mit einer 13-Jährigen zusammengekommen, die ist beinahe psychotisch geworden, weil ihr Handy 3 Tage nicht funktionierte und sie ihre Daseinsbestätigung nicht minütlich von irgendwelchen Leuten gekriegt hat, die fragten, wie geht's dir denn? Die Quelle aller Kreativität, die Langeweile ist abhanden gekommen. Wir werden dauernd mit irgendwas unterhalten. Und ich meine, es wäre gut, wieder riechen zu lernen, was alles zum Himmel stinkt, um dann auf die Straße zu gehen, was manche Leute jetzt Gott sei Dank wieder machen, um zu sagen, das geht so nicht weiter.
Indem man Dinge auch einfach ausprobiert.
Erstmal anspricht und ausprobiert, ja.
Das waren viele tolle Anregungen. Ich danke Ihnen, dass Sie in der Sendung waren. Und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und beim Buch.
Es war mir ein Vergnügen, von Ihnen geführt zu werden.
SWR 2 Tandem mit Wolf Bündig, Moderation Bernd Lechler, Redaktion Petra Malwitz, Musik Bettina Stender, Technik Simon Geiger. Schönen Abend.